Ja, vielen Dank, lieber Jan. Vielen Dank, dass wir heute diesen Kanzeltausch machen können. Und ich freue mich auch, hier bei euch in der Brothausgemeinde zu sein. Und bevor ich starte, will ich ein paar Worte zu mir selber sagen, weil ich ja nicht von hier bin. Und damit ihr wisst, mit wem ihr es heute zu tun habt, also meinen Namen habt ihr schon gehört, ich heiße Uwe Gottwald, ich bin verheiratet, meine liebe Frau ist heute hier mitgekommen, wir haben 4 Kinder, die wohnen alle 4 nicht mehr zu Hause, also seht ihr schon daran, dass ich schon ein bisschen älter bin. Dann interessiert die Leute mal, was ich von Beruf bin. Ich bin gelernter Landwirt, also ich kann Kühe melken und Bulldog fahren, das habe ich aber schon lange nicht mehr gemacht. Ich bin in der Ausbildung für Landwirtschaftslehrer unterwegs für das Landwirtschaftsministerium und das ist mein Broterwerb. Und ich kenne die Brothausgemeinde schon sehr, sehr lange und damals war die Brothausgemeinde noch in der Chiemseestraße. Und als wir angefangen haben zusammenzuarbeiten, das war Pro Christ 91 mit Billy Graham beim Höhensteiger in Westerndorf St. Peter. Einige nicken, wie ihr wart damals dabei gewesen. Ja, das war ziemlich cool damals gewesen. Ja, waren große Veranstaltungen eine Woche lang in dem Wirtshaus in Westerndorf. Und daher kenne ich die Brothausgemeinde und dann seid ihr umgezogen und den Toni Kerkel, den kenne ich auch schon eben seit über 30 Jahren und das war, wie du gesagt hast, Jan, eine Zusammenarbeit mal enger und mal ein bisschen lockerer. Und jetzt ist es wieder ein bisschen enger geworden heute, dass ich bei euch da sein darf. Ja, das Thema, ich gehe mal ein bisschen auf die Seite, darf ich, damit ihr das sehen könnt, weil ich habe ein paar Folien mitgebracht, die das Thema von der Predigt heute, das lautet, das Gute ist der größte Feind des Besseren. Und das ist eine tiefe Wahrheit, die ich erkannt habe und ich habe eine Bibelstelle mitgebracht, die kennt ihr wahrscheinlich schon ziemlich gut und das ist die Geschichte von Martha und Maria, als Jesus bei ihnen zu Hause war und er hat sie besucht. Und ich möchte sie mal vorlesen, was da passiert ist. Wer will, der kann ja nachlesen bei Lukas 10. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt. Und das soll ihr nicht genommen werden. Martha, Martha, Uwe, Uwe, Jan, Jan, Jesse, Jesse, Johannes, Johannes. Vielleicht gilt's für mehrere von uns. Warum sagt Jesus Martha, Martha? Was hat sie denn falsch gemacht, die gute Martha? Sie hat doch nichts Schlimmes getan, sie hat doch gearbeitet und wir wissen alle, wer arbeitet, der sündigt nicht und wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen, das steht ja auch in der Schrift drinne. Ja, Martha hat gearbeitet, aber es gingen ja noch 2 Dinge durch den Kopf, behaupte ich, außer, dass es viel zu arbeiten gab. Ich behaupte erstens, sie wollte gesehen werden. Und zweitens, sie schimpfte über ihre Schwester und sie wollte auch, dass Jesus sie schimpft. Martha, würde ich mal sagen, Martha war religiös. Wir wissen nicht, wie die Unterhaltung weitergegangen ist und ob sie überhaupt weitergegangen ist. Da steht da nichts mehr drin. Aber ich möchte jetzt mal mit euch fantasieren und möchte so tun, als ob die Unterhaltung zwischen Martha und Jesus weitergegangen ist. Und probier das mal. Martha war nicht schüchtern. Jesus sagt zu ihr, Maria hat das Bessere gewählt. Und dann sagt Martha: Jesus, weißt du was? Ich sehe das ganz anders. Maria macht sich's immer bequem. Und überhaupt, Jesus, ich hätte mir schon ein bisschen mehr Wertschätzung von dir gewünscht. Und überhaupt, Maria hat das Bessere gewählt. Mache ich vielleicht was Verkehrtes? Mache ich hier irgendwas Schlechtes? Nee, sagt Jesus, du machst nichts Schlechtes. Aber das, was du machst, das ist nicht wirklich wichtig jetzt. Das, was jetzt wirklich wichtig wäre, das machst du nämlich auch nicht. Und Martha sagt, ja, hallo, ich komme schon noch und höre dir zu, aber ich habe halt jetzt keine Ruhe, wenn es hier aussieht und wenn die Gäste nicht versorgt sind. Ich setze mich schon auch noch hin zu deinen Füßen. Wenn meine Schwester mir helfen würde, dann würde das alles viel schneller gehen. Und Jesus sagt, Martha, weißt du was, in einer Stunde bin ich wieder weg. Warum setzt du dich nicht jetzt hin und hörst mir zu? Und Martha sagt, weil ich so viel zu tun habe. Nein, sagt Jesus, Martha, weißt du, warum du dich nicht hinsetzt? Ganz einfach, es ist dir nicht so wichtig, mir zuzuhören. Das ist überhaupt nicht wahr. Woher willst du überhaupt wissen, was mir wichtig ist? Ganz einfach. Das, was dir wirklich wichtig ist, dafür hast du immer Zeit. Und weißt du was, Martha? Das gilt nicht nur für dich. Es gilt für alle Menschen. Das, was ihnen wirklich, wirklich wichtig ist, dafür haben sie immer Zeit. Und jetzt kannst du wählen, liebe Martha, sagt Jesus. Entweder bist du jetzt beleidigt oder du gibst es zu, dass es die Wahrheit ist. Blöde Situation. Jesus kann man nicht mit Ausreden kommen. Jesus blickt durch. Das wissen wir. Jesus ist ein Durchblicker. Und wir gucken uns diese Martha mal ein bisschen näher an. Ich finde Martha irgendwie schon sympathisch, weil Martha ist so, wie ich oft bin. Martha ist wie wir. Sie ist nicht so ganz fromm, aber sie ist okay, sie macht was. Ja, sie arbeitet, sie dient, sie ist eine Macherin. Kennt ihr das auch? Ja, man will was machen. Man will, dass was vorangeht auf der Baustelle. Man will auch was für Gott machen, man bietet seine Hilfe an. Aber durch das vielen Machen kann es sein, dass wir nur unregelmäßig Zeit mit Gott verbringen und zu seinen Füßen sitzen. Man tut alles Mögliche, aber ihn selber beachtet man dann irgendwann mal nicht so sehr. Eigene Aktivitäten zeichnen sich dadurch aus, dass nicht immer so viel von Gottes Kraft drin ist. Solche Aktivitäten, die fallen uns ein bisschen schwerer, sie rauben Energie und dann irgendwann bringen sie auch keine Freude mehr und auch keine geistliche Frucht. Es sind gute Werke, aber das Gute ist der Feind des Besten. Das Gute ist der größte Feind des Besten. Der größte Feind des Besten ist nicht das Böse. Der größte Feind von Jesus waren nicht die Satanisten, es waren die religiösen Pharisäer. Man kann durch religiöse Aktivitäten echt ausbrennen, weil man versucht, Gott mit eigener Kraft zu dienen. Aber Jesus ist nicht dafür gestorben, dass wir immer arbeiten und dienen. Er ist gestorben, dass wir unsere Sünden loskriegen. Und dass wir eine persönliche Beziehung zu ihm haben können, zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist. Ist das bei uns der Fall? Vielleicht muss man mal ein paar Sachen streichen. Fromme Aktivitäten, aber vor allen Dingen oft weltliche Aktivitäten. Es gibt tausend Sachen, die uns wegziehen von der Beziehung mit Gott. Früher, als ich ein Kind war, gab es 2 Fernsehprogramme. Jetzt gibt es ein paar tausend. Als wir Pro Christ gemacht haben, vor über 30 Jahren, da gab es kein Internet. Da mussten wir eine Satellitenübertragung machen. Das ist vorbei. Ja, das Gute ist der größte Feind des Besten. Wie hätte die Unterhaltung von Jesus mit Martha gut weitergehen können? Wir wissen es nicht, wie sie weitergegangen ist. Aber richtig gut wäre es gewesen, wenn Martha gesagt hätte, okay, ich stelle jetzt den Staubsauger in die Ecke, ich lasse die Schnittchen und die Getränke hier mal bleiben und jetzt setze ich mich einfach mal hin. Es geht nicht darum, Dienst und praktische Dinge schlecht zu machen. Es geht immer um Prioritäten in unserem Leben. Es geht immer um das, was wirklich wichtig ist. Es gibt ein Sprichwort, das hört sich so flapsig wie ein Wortspiel an, aber es ist eine tiefe Wahrheit, kennt ihr vielleicht. Hauptsache, die Hauptsache bleibt die Hauptsache. Es ist eine tiefe Wahrheit. Das ist wirklich das Wichtigste, ist, dass die Hauptsache bleibt, weil die kann unter die Räder kommen von den vielen anderen Sachen, die an uns ziehen und die auf uns einströmen. Es geht um Prioritäten und es geht darum, wenn es drauf ankommt, wirklich das zu tun, was wirklich wichtig ist. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele, wo man rauskommen kann, wenn man Gutes statt dem Besten macht. Vielleicht ist mir jemand jetzt böse, wenn ich das erzähle, aber ich habe solche Sachen schon erlebt in Gemeinden und vielleicht mache ich bei manchen Minuspunkte. Ein paar Beispiele. Beispiel 1. Was soll Schlechtes daran sein, wenn eine Gemeinde einen Malkurs anbietet? Das ist nichts Schlechtes, das ist was Gutes. Was soll Schlechtes daran sein, wenn eine Gemeinde einen Tanzkurs anbietet, ist nichts Schlechtes, ist was Gutes. Was ist Schlechtes dran, wenn eine Gemeinde einen Kurs anbietet, Bauch, Beine, Po? Ist nichts Schlechtes, nein, ist nicht schlecht. Ist eigentlich alles was Gutes. Aber wenn es das Bessere erstickt, wird es gefährlich. Wisst ihr, wo ich herkomme? Ursprünglich, bevor ich zum Glauben kam, ich bin erst mit 28 Jahren zum Glauben gekommen, und bevor ich zum Glauben kam, war ich in einer großen Kirche ein Mitglied. Ich war eine Karteileiche, die manchmal ein bisschen religiös war. Aber in dieser Kirche habe ich Folgendes erlebt. Es wurde nicht gebetet, es wurde nicht das Wort Gottes studiert, es wurde nicht Jüngerschaft gelehrt, es wurde nicht evangelisiert, es wurde nicht darauf hingewiesen, dass Sünde eine tödliche Krankheit ist, viel, viel gefährlicher als der Coronavirus. Es wurde nicht darauf hingewiesen, dass man eine Entscheidung im Leben treffen muss, ansonsten nimmt es ein schlimmes Ende am Tag X, wenn jeder Mensch Gott begegnen wird und der wird kommen. Das wurde dort nicht gesagt. Es gab allerdings in dieser Kirche vieles anderes. Viele gute Angebote, die nicht schlecht waren. Aber das, was wirklich notwendig war, das hat dort niemand bekommen. Und wisst ihr was, es hat auch niemanden interessiert. Es hat auch niemand gemerkt. Es hat auch niemanden gestört. Das war eine Veranstaltungsgemeinde. Es gab viele gute Termine und Veranstaltungen, leider ohne Kraft und ohne Gott. Das Gute hat das Bessere erstickt, so wie bei Martha. Das habe ich erst kapiert, als ich das Evangelium kennengelernt habe. Wir hatten in unserer Gemeinde vor vielen Jahren mal einen prophetischen Eindruck und da hatte jemand einen Eindruck und hat gesagt, ich habe etwas gesehen, eine Eisscholle. Und in der Mitte ist die Eisscholle richtig dick und da ist es am sichersten. Und viele fragen sich, wie weit kann ich an den Rand gehen, ohne dass es abbricht? Ist es hier noch sicher? Bin ich hier noch auf der Eisscholle? hier geht es auch noch, ja, und ich kann noch 3 Zentimeter. Ist das immer noch gut? Ja, es ist immer noch gut. Aber Ziel sollte nicht sein, möglichst weit an den Rand zu gehen, sondern möglichst weit ins Zentrum, weil da ist es am sichersten. Als ich das Evangelium kennengelernt habe, kam ich an einen schwierigen Punkt. Ich wollte nämlich nicht in die Mitte. Ich wollte einfach nur nicht absaufen. Ich wollte nicht heilig leben, ich wollte einfach nur sicher gehen, dass ich in den Himmel komme. Also möglichst nahe am Rand, und in der Mitte habe ich es mir einfach furchtbar anstrengend vorgestellt. In der Mitte habe ich gedacht, da ist es so mühsam, in der Mitte, da macht es keinen Spaß, in der Mitte, da sind die ganzen uncoolen Leute, in der Mitte, da ist viele Verbote und da muss man immer in die Kirche gehen. Und als ich Christ geworden bin, habe ich gemerkt, das ist Quatsch. Was Christsein wirklich bedeutet, ist was ganz was anderes, als auf einer Eisscholle zu sein und möglichst weit draußen. Christsein möchte ich euch anhand eines Beispiels, eines Bildes zeigen. Und zwar das hier. Wisst ihr, was das ist? Ein Pfirsichkern. Ein Pfirsichkern. Ein Pfirsichkern ist eigentlich eine ziemlich unattraktive Sache, oder? Also schön ist er nicht. Der bleibt auch so, allerdings hat ein Pfirsichkern was ganz was Tolles in sich drinnen, nämlich ein riesengroßes Potenzial für einen Pfirsichbaum. Der steckt da drinnen. Und er hat das Potenzial für viele, viele andere Pfirsiche. Er hat das Potenzial für Frucht. Und genauso ist es bei uns Christen. Wir haben das Potenzial für ganz viel Frucht in uns drinne, aber es muss das Gleiche passieren wie mit dem Pfirsichkern. Das muss mit einem Christen geschehen. Ein Pfirsichkern bleibt ein Leben lang ein Pfirsichkern und ist keine schlechte Sache, ist eine gute Sache, aber er bleibt immer ein Pfirsichkern, wenn er nicht in die Erde kommt und stirbt. Ein Pfirsichkern ist gut, aber ein Pfirsichkern in der Erde ist das Bessere. Der Pfirsichkern in der Erde geht wirklich kaputt. Aber nur so kann er Frucht bringen und kann das Leben aus ihm entstehen. Und das sieht dann so aus. Ein Pfirsichbaum. Ein Christ, der nicht bereit ist, sich hinzugeben und zu sterben, bleibt ein Leben lang ein Pfirsichkern, der jeden Sonntag in die Kirche geht. Tja, komische Frage jetzt, was ist schöner? 2 hier, das da oder das da? Was willst du sein? Der hier? Halt. Oder der hier? Natürlich ist das das eigentliche Ziel vom Pfirsichkern. Habe ich einen Einfluss drauf, ob ich Frucht bringe? Das ist jetzt eine ganz wichtige Frage für uns Christen. Habe ich Einfluss auf Frucht? Ich würde sagen 1%. 99% macht Gott, aber er braucht dieses 1% von uns, dass wir bereit sind, uns hinzugeben. Christen werden nicht einfach nur Kirchgänger. Christen sind ein anderer Menschenschlag. Ich möchte dich mal was Persönliches fragen. Du musst die Frage jetzt nicht offen beantworten, aber beantworte sie mal für dich selber. Wie oft hast du in den letzten Monaten oder im letzten Jahr dafür gebetet, dass Gott dich umgestaltet in sein Bild? Hast du die Antwort? Merkst du dir? Wie oft? Frage 2. Wie oft hast du dafür gebetet, dass du gesund wirst, dass deine Kinder, deine Frau, dein Mann, deine Mutter, dein Vater, deine Nachbarn gesund werden. Wie oft hast du dafür gebetet, einen besseren Job zu kriegen, eine neue Wohnung, einen Partner? Wie oft hast du dafür gebetet? Hast du die Antwort? Okay. Wie oft hast du dafür gebetet, dass aus deinem Leben Frucht kommen soll? Hast du die Antwort auch? Falls du jetzt antwortest, ja, ist schon eine Weile her. Oder vielleicht schon lange nicht mehr. Oder noch gar nicht. Dann ist vielleicht ein Moment gekommen, dieses Gebet zu sprechen. Gott will das hören. Dann müssen wir ihm das auch sagen. Herr, gestalte mich um in das Bild deines Sohnes. Das ist das Ziel von Christsein. Herr, ich will, dass mein Leben Frucht bringt. Und ich bin bereit, den Preis zu bezahlen. Ich will nicht nur das Gute, ich will das Bessere. Muss man das machen? Nee, muss man nicht. Du musst das nicht, aber es wäre das Bessere. Leider leben und sterben viele Christen, ohne je verstanden zu haben, was Gott eigentlich in ihrem Leben vorhatte. Was für eine Frucht, das da hätte draus vorkommen können, was für ein Potenzial da ist. Und das ist tragisch, aber verständlich, weil das Gute ist der Feind des Besten. In der Offenbarung des Johannes, das letzte Buch der Bibel, das kennen ja, glaube ich, die meisten hier, da sind ja 7 Gemeinden beschrieben in den Sendschreiben. Und die haben alle einen Brief von Jesus bekommen, diese 7 Gemeinden, wo drinnen steht, was Jesus von ihnen hält und was er von ihnen will. Ich möchte einen gerne mit euch lesen, weil er mich sehr betroffen hat. Es ist eine Gemeinde, die so viel Gutes hat, aber das Bessere, das wirklich Wichtigste, das Notwendigste, das hatten sie verloren. Ihr kennt diese Geschichte. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus, der die 7 Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den 7 goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne, und jetzt kommen lauter gute Beschreibungen, ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut. Und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Alles super. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du hast die erste Liebe verlassen. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Eins allerdings muss ich anerkennen. Du verabscheust die Praktiken der Nikolaiten genauso wie ich. Die Gemeinde in Ephesus. Lauter gute Sachen, was sie gemacht haben. Und bis auf eines. Die vielen guten Sachen haben das Beste und das Wichtigste ersetzt. Und Jesus, finde ich, ist hier echt brutal. Jesus sagt nicht, denk mal drüber nach, also muss man mal wieder ein bisschen nachsteuern oder so. Er sagt, wenn du nicht Buße tust, werde ich deinen Leuchter wegnehmen und werde mich gegen dich wenden. Ist steil, oder? Ich finde das steil. Die armen Epheser. Jetzt sind sie schon so gut drauf, jetzt hängen sie sich so rein, und jetzt soll die erste Liebe fehlen. Ich weiß nicht, wie die Epheser reagiert haben, als sie diesen Brief gekriegt haben und haben ihn dann gelesen. Ja, waren sie nicht amused, als sie das gesehen haben. Vielleicht haben sie gesagt, ja, die erste Liebe, Entschuldigung. Du weißt, Jesus, du weißt gar nicht, wie das ist. Wenn man 30 Jahre lang verheiratet ist, dann ist nicht mehr so mit Schmetterlingen im Bauch. Außerdem, 9 Punkte werden hier aufgeführt, die gut sind, und einer, der ist nicht mehr so toll. 9 plus ein Minuspunkt sind immer noch 8 Pluspunkte, oder? Das hört sich jetzt wieder so anstrengend an und so mühsam, und das ist gesetzlich, und jetzt kommt die Keule und jetzt kommt noch die Hölle und jetzt kommt noch der Teufel und die Sünde und... Nee, komm nicht. Jesus sagt nur, kehr um. Und eines müssen wir wissen, und das ist jetzt wirklich wichtig, am Ende geht die Sache gut aus. Wer die letzte Seite vom Buch gelesen hat, der weiß, wie es ausgeht, und da geht es gut aus. Das hört sich jetzt anstrengend an. Muss man das machen? Nee, man muss nichts machen. Gott lässt uns eine totale Freiheit. Wir müssen gar nichts. Was würdet ihr sagen? Noch eine Frage an euch. Was würdet ihr sagen? Kann Gott alles? Kann er wirklich alles? Ich behaupte, er kann eigentlich alles, aber in Wahrheit kann er doch nicht alles. Wieso? Weil er sich Grenzen gesetzt hat. Ich sage euch ein paar Beispiele. Er kann nicht in dein Herz rein, wenn du das nicht willst. Er kann nicht machen, dass du ihm gehorchst, wenn du nicht willst. Er kann dich nicht in den Himmel holen, wenn du nicht umgekehrt und von neuem geboren bist. Er kann dich auch nicht umgestalten, wenn du das nicht zulässt. Unser Wille ist Gott heilig. Interessant. Du musst nicht umkehren. Du musst dich nicht taufen lassen. Du musst nicht Buße tun. Du musst deine Sünden nicht aufgeben. Du musst ihm nicht gehorchen. Du musst nicht beten. Du musst nicht in der Bibel lesen. Du musst nicht in den Gottesdienst. Du musst nicht vergeben. Es ist erschreckend, im Neuen Testament zu lesen, dass Jesus die Leute einfach gehen lässt, die ihm nicht nachfolgen wollen. Da gibt es eine Beschreibung, die ist echt auch brutal. Und wisst ihr was? Er läuft ihnen nicht nach. Er sagt nicht, stopp, wartet mal, ich muss euch das nochmal erklären. Das war jetzt nicht so hart gemeint, ihr habt das vielleicht nicht verstanden. Ich setze euch nochmal her, ich erkläre es euch nochmal. Vielleicht habe ich es ein bisschen zu steil formuliert. Macht er nicht. Er sagt einfach, wollt ihr auch gehen? Wollt ihr auch gehen? Ist okay, ihr könnt gehen. Natürlich wäre es Jesus lieber, wenn wir bleiben würden, aber ihr müsst nicht. Nur wenn ihr wirklich nachfolgen wollt, dann bleibt. Ihr müsst es auch wirklich wollen. Und da gibt es Bedingungen, an die das Ganze geknüpft ist. Wenn ihr darauf eingeht, dann bleibt. Ansonsten, ihr könnt auch gehen. Wisst ihr, Christsein ist nicht kompliziert. Jedes Kind kann das verstehen. Es ist wie heiraten. Und jeder, der verheiratet ist, der weiß das auch. Heiraten ist nicht kompliziert, aber ist trotzdem nicht einfach. Martha, Martha, das Gute ist der größte Feind des Besten. Die Religiosität und Aktivitäten und Beschäftigtsein ist der größte Feind, zu Jesu Füßen zu sitzen und ihm zuzuhören, weil man vielleicht lieber arbeitet, weil man vielleicht lieber was anderes macht, weil man vielleicht lieber im Internet surft oder heute auf den Berg geht oder was weiß ich. Alles keine schlimmen, schlechten, bösen Sachen. Alles gut, ja. Aber das Bessere ist eben das Bessere. Martha, Martha ist keine Hausfrauengeschichte. Martha, Martha ist keine Bibelstelle, um Küchendienst herabzusetzen. Die Sachen müssen auch gemacht sein. Und es gibt viele, die machen weder Martha noch Maria. Leider, ja. Die machen nichts und sagen, nee, ich setze mich lieber zu Jesu Füßen, aber auch das machen sie nicht. Praktische Dinge müssen gemacht werden, aber das, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Ich habe mal eine Predigt gehört von einem Prediger und er hat gesagt, seine Frau hat bei sich in der Küche an der Wand eine Fliese und da hat sie drauf geschrieben, Martha, Martha. Martha, Martha. Und das ist der Reminder, sagt man heute, der Erinnerer daran, was ist wirklich das Wichtigste. Ich habe einen Freund, der liebt es, in den Wald zu gehen und Bäume umzufällen. Seine Motorsäge ist sein größter Freund. Und mit dem haben wir auch mal sowas zusammen gemacht. Und er hat gesagt, ich schreibe mir jetzt, der heißt Stefan, ich schreibe mir jetzt auf meine Motorsäge, Stefan, Stefan. Stefan, Stefan. Martha, Martha. Ich habe hier noch mehr solche Fliesen mitgebracht und wer mag, ihr könnt jetzt, wir wollen jetzt eine Gebetsgemeinschaft haben, wer mag, kann nach vorne kommen und kann sich so eine Fliese nehmen und kann seinen eigenen Namen draufschreiben. Hans, Hans, Michael, Michael, wie auch immer. Und du kannst sie in die Küche stellen, du kannst sie auf deinen Schreibtisch stellen, du kannst sie auf deine Werkbank stellen, du kannst sie hinstellen, wo du denkst, um dran erinnert zu werden. Hier, es sind genug da und ich habe auch Stifte, wo ihr das drauf schreiben könnt. Darum geht es, damit wir erinnert werden, wir müssen immer wieder erinnert werden, dass das Beste nicht vom Guten erstickt wird. Christsein ist immer in Erstickungsgefahr, weil so viele Dinge da sind, die an uns ziehen. Amen.